Vielen Dank für diese Hinführung. Ich bete am Anfang. Jesus Christus, du willst unser Herz berühren. Und du kennst uns durch und durch, du kennst unser Herz. Wir können nur Worte finden, aber du kannst uns heilen. Dafür danke ich dir. Amen. Für den heutigen Sonntag ist der Predigttext aus 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11 vorgeschlagen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Die kann bitte an die Wand geworfen werden. Dort heißt es: Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er zu verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Der Schlüsselgedanke des ersten Petrusbriefes ist es, Christen zu festigen und sich nicht durch die Leiden, die sie erfahren, von dem Weg mit Christus abbringen zu lassen. In diesem Textabschnitt ist auch von Leiden die Rede. Mit etwas Abstand betrachtet, enthält dieser Textabschnitt einiges Gegensätzliches. Die Frage wäre, ist es auch ungereimt? So heißt es zum Beispiel: Gott sei besorgt um euch. Ein paar Sätze weiter wird betont, wer sich mit Gott einlässt, der hat sich auf Leid einzustellen. Und trotz des angesprochenen Leides spricht Petrus vom Gott der Gnade. Der erste Satz des verlesenen Textes beginnt mit einer Ermahnung an die Jüngeren. Diese sollten sich den Ältesten unterordnen. Da ich ja zu den älteren Semestern gehöre, kann ich damit nicht gemeint sein. Das ist ja einmal eine erfreuliche Ermahnung. Nicht ich bin gemeint, sondern die anderen. Bei genauerem Hinsehen ist aber schnell festgestellt, es geht hier nicht um jung und alt, sondern um eine Ordnung. Nämlich in diesem Fall von jung zur Gemeindeleitung. Und mit Ältesten ist nicht ein Lebensalter angesprochen, sondern eine Funktion. Die Ältesten hatten die Funktion und haben die Funktion, die Gemeinde zu leiten. So heißt es auch bei moderneren und jüngeren Übersetzungen oder Übertragungen, bei Ältesten heute Leiter. Also hat Petrus zwar die Jüngeren angesprochen, sich der Gemeindeleitung unterzuordnen, aber die Älteren von dieser Ermahnung nicht ausgenommen. Und wenn ich in unserer Gemeinde mich der Gemeindeleitung nicht unterordne, dann hätte ich zwar mit dem Gemeindeleiter Petrus ein Problem, aber weniger ein Problem mit unserer Gemeindeleitung. Unterordnen scheint kein altmodischer Begriff zu sein. Selbst in neueren Übersetzungen und Übertragungen wird das Wort unterordnen in diesem Textabschnitt gebraucht. Sich der Gemeindeleitung unterzuordnen, dazu haben wir nach meiner Einschätzung in unserer Gemeinde wenig Übung oder keine ausgeprägte Kultur. Ist da was dran? Wenn ja, warum tun wir uns so schwer damit, mit dieser Praxis des Unterordnens? Denke mal ganz sicher, weil der Gehorsam in der Nazizeit schändlich missbraucht wurde. Und das wirkt sich nach meiner Überzeugung bei uns noch heute aus. Möglicherweise spielt auch eine Rolle, dass wir mit Unterordnen auch verbinden, es gäbe dann Unterschiede in der Wertigkeit des Einzelnen. Sagt doch Jesus selbst, einer ist euer Meister, ihr aber, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Unterordnen ist für mich im Wesentlichen ein funktionaler Begriff. Er hat mit Zuordnen von Zuständigkeiten zu tun. Es hat was mit sich einordnen zu tun. Es geht nicht darum, die Leitung auf einen Sockel zu heben, damit sie von dort dirigistisch das Gemeindeleben bestimmt. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Leitung den Raum ihrer Zuständigkeit einnimmt und ausfüllt. Was eine Gemeindeleitung braucht von der Gemeinde, um leiten zu können, ohne zu herrschen, ist ein Vertrauensvorschuss. Und dass die Gemeinde der Leitung Wohlwollen entgegenbringt. Ohne gegenseitiges Wohlwollen ist gegenseitiges Verstehen nicht möglich. Ich finde es ganz interessant, dass Petrus, bevor er die Jüngeren ermahnt, mit der gleichen Ernsthaftigkeit die Ältesten, also die Gemeindeleiter, ermahnt. Sie sollten nicht herrschen, nicht um des eigenen Vorteils willen ihren Dienst tun, nicht aus Pflichtgefühl, sondern freiwillig, dem nachgehen, wozu sie beauftragt sind. Und Petrus fasst seine Ermahnung an die Ältesten nicht durch einen Leistungskatalog zusammen, zu was die Betreffenden alles fähig sein sollten, sondern er sagt ganz einfach, werdet Vorbilder. Werdet Vorbilder. Wodurch kann man Vorbild werden? Wohl nicht dadurch, die eigenen Stärken, Leistungen und Begabungen hervorzuheben, sondern eher dadurch, durchschaubar zu sein. Das bedeutet, seine eigenen Begrenzungen, Widersprüchlichkeiten und Gefährdungen nicht zu verbergen. Es bedeutet, echt zu sein, auch für seine Überzeugungen und Leidenschaften einzustehen. Eine Leitung sollte auch die Bereitschaft haben, sich selber unterzuordnen. Und so fasst Petrus den Text zusammen, indem er sagt, alle umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Damit macht Petrus klar, es gibt in der Gemeinde kein Oben und kein Unten, sondern alle stehen auf gleicher Ebene vor Gott voreinander und voreinander. Darüber hinaus sagt Petrus damit auch, eure Demut vor Gott wird daran erkennbar, wie ihr miteinander umgeht. Unsere Wahrhaftigkeit zeigt sich im Umgang miteinander. Nicht daran, welche Überzeugungen wir haben, nicht daran, was wir glauben und auch nicht daran, wie sozial wir eingestellt sind. Es ist Christen nicht erlaubt, den Gehorsam Gott gegenüber zu trennen oder losgelöst zu sehen von dem Auftrag, sich einander unterzuordnen. Im 1. Johannesbrief heißt es, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Was heißt nun Demut vor Gott? Bedeutet es, gebeugt durchs Leben zu gehen? Immer in dem Bewusstsein, dieses gute Leben habe ich eigentlich nicht verdient? Oder deshalb gebeugt durchs Leben zu gehen, mit dem Vorwurf, dieses Leben habe ich auch nicht verdient? Dieses Schlechte. Bedeutet es immer ein Schuldgefühl zu haben, nicht genug getan. Eigentlich ist mein Leben zu leicht. Ich müsste mehr Leid tragen, sozialer sein, mehr leisten, mehr Verantwortung übernehmen und vieles andere mehr. Petrus konkretisiert die Demut vor Gott mit einer ganz anderen Haltung. Dort heißt es: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Alle eure Sorgen auf ihn werft. Ich finde, das ist ein Hammer. Sieht so Demut aus. Nicht gebeugt durchs Leben gehen. Nicht Schuld auf sich laden oder laden lassen, sondern das genaue Gegenteil. Schuld abladen, Sorgen auf ihn werfen, befreit und erleichtert durchs Leben gehen. Wie anders sähe doch das Leben von uns Christen aus, wenn das, was Petrus hier empfiehlt, bei uns Lebenspraxis wäre. Petrus spricht hier nicht von großen oder kleinen Sorgen. Er spricht nicht von speziellen oder unlösbaren Problemen. Er sagt nicht, mit Gott habt ihr weniger oder keine Sorgen, sondern er spricht von allen Sorgen. Was setzt denn das Werfen aller Sorgen auf Gott oder Jesus voraus? Was ist für diese Demutshaltung unabdingbar? Wenn ich auf jemand etwas werfe, in der Hoffnung, dass er es fängt, sollte ich zumindest wissen, wer ist denn der Fänger überhaupt? Ich will ja nicht, dass er mir meine Last wieder vor die Füße knallt, die ich ihm zuwerf. Die nächste Frage könnte sein: Wo befindet sich diese Person? Und wie finde ich sie? Dazu gäbe es einiges zu sagen. Ich will mich auf eine Aussage und Zusicherung Gottes aus dem Alten Testament beschränken. Dort heißt es: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Viele Millionen Menschen der vergangenen Jahrtausende haben dieser Zusicherung vertraut und sind tatsächlich fündig geworden. Eine weitere Bedingung, um alle Sorgen auf ihn zu werfen, setzt eine ständige Beziehung voraus. Denn wirklich befreit kann ich ja nur gehen, wenn mein Rucksack leer ist. Eine weitere Folge dieser Beziehung wird automatisch durch Schaubarkeit, neudeutsch Transparenz sein. Durchschaubar und transparent vor Gott sein und auch vor Menschen. Und wie sieht nun das Werfen aller Sorgen auf Gott praktisch aus? Das könnte ja nur ein frommes Gerede sein, ein gut klingendes Schlagwort, an dem nichts dran ist. Dieses Werfen aller Sorgen auf ihn wird wohl bei jedem anders sein. Bei mir ist es so, dass wenn ich merke, dass ich Sorgen habe, dass mich was bedrückt, dass ich Angst habe, dass ich mit einem Problem nicht fertig werde, dass ich das in der Regel laut vor Gott ausspreche mit der Bitte, dass Jesus das übernimmt. In der Regel ist damit das Problem nicht gelöst, aber ich sehe es schlagartig aus einer anderen Perspektive. Ich fühle mich nicht mehr alleine dafür zuständig. Und Sorgen haben ja in der Regel die Dynamik, einen in Beschlag zu nehmen. Sorgen haben ein sehr großes besitzergreifendes Moment. Solange ich diese Sorgen nicht abgebe, auf ihn werfe, bin ich zunächst alleine damit. Sie nehmen mich mehr und mehr gefangen, bekommen mehr und mehr Gewicht. Und je mehr Gewicht sie bekommen, desto geprägter ist der Lebensweg. Dasselbe trifft bei eigenem Versagen und verdrängter Schuld zu. Ob man nun glaubt oder nicht, verdrängte Schuld ist bei aller Verleugnung derselben immer eine Spaßbremse. Genauer gesagt, es geht auf Kosten der Lebensfreude und der Lebensqualität. Wer eigene Schuld verleugnet oder keine Vergebung der Bewussten erfährt, läuft einer Lüge nach. Und diese kann zur Lebenslüge werden. Nicht umsonst warnt Petrus in diesem Abschnitt vom Widersacher Gottes, den Jesus den Vater der Lüge nennt. Bei mir persönlich braucht es in der Regel einige Zeit, bis mir einfällt, ich muss es nicht alleine tragen. Ich habe einen Mitträger, ja, einen, der mir die Sorgen abnimmt, auch die eigene Schuld. Wenn Petrus empfiehlt, alle Sorgen auf Jesus zu werfen, dann will er damit keine heile Welt vermitteln. Er bietet damit keinen trügerischen Kuschelkurs. Vielmehr macht er deutlich, wer sich auf diesen Jesus einlässt, hat mit Leid zu rechnen. Leid tragen, weil man Nachfolger Jesu Christi ist, hat die Christen begleitet, seit es Christen gibt. Er ist nur einer Minderheit der Christen in dieser Welt nicht mehr vertraut und nicht mehr bekannt. Das sind die Christen, die im sogenannten Westen leben. Die Mehrheit der Christen in der ganzen Welt würde diese Textstelle, wo es um Leid geht, ganz, ganz anders lesen. Was hat nun das Werfen der Sorgen auf Gott oder Jesus mit Demut zu tun? Jesus sagt, er demütigt euch, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Was hat denn das mit Demut zu tun? Wenn ich wirklich damit ernst mache, in meinem Leben alle Sorgen auf Jesus zu werfen, erkläre ich Jesus für alle meine Lebensbereiche zuständig. Er ist zuständig für meine beruflichen Fragen und Schwierigkeiten, ebenso wie für meine Beziehungsfragen, für meine Wünsche, Träume, Fantasien und Hoffnungen. Er weiß und versteht nicht nur mehr von Ackerbau und Viehzucht oder vom Automobilbau oder von der Kindererziehung und so weiter. In allem ist er Profi. In allem weiß, versteht, erkennt und sieht er alles. Ich oder wir nur einen ganz kleinen Bruchteil. In allem bekommt er dann das erste Wort. In allem lasse ich dann zu, dass er steuernd eingreift. Wenn das Wirklichkeit in meinem Leben wird, dass ich auf ihn alle Sorgen werfe, erkenne ich besser, wer ich selber bin, nämlich abhängig von ihm. Vor allem erkenne ich, wer er ist, nämlich der Herr. Herr des Universums, mein Herr, Herr der Gemeinde Jesu. Und deshalb bedeutet, alle Sorgen auf ihn werfen, frei zu werden für das Leben, das Gott mir und jedem von uns schenken will. Alle Sorgen auf ihn zu werfen, macht den Weg zum eigentlichen, zum erfüllten Leben frei. Durchschaubar und transparent von mir aus vor Gott zu sein, auf ihn alle meine Sorgen zu werfen, darin steckt eine Kraft, eine Ruhe, eine Freiheit, eine Gelassenheit, die nirgends sonst zu bekommen ist. Petrus schließt diesen Abschnitt mit den Worten: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.